Schön, euch alle wieder hier zu sehen, den einen oder anderen doch braun gebrannt. Petra hat es schon gesagt, wir wollen uns in der nächsten, jetzt habe ich meinen Weitermacher vergessen, so. Wir wollen uns in den nächsten Wochen, intensiv mit der Bergpredigt auseinandersetzen. Und ich habe diese Reihe genannt, wo der Himmel die Erde berührt. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe das gemalt, aber das kann ich leider nicht. Das hat mein Schwiegervater gemalt. Und zwar hat er dieses Bild gemacht genau zu diesem Thema, wenn der Himmel die Erde berührt. Und ich habe ihm erzählt, dass ich vorhabe, diese Reihe zu machen, und wir haben ein bisschen drüber gesprochen, und da hat er mir gesagt, ich habe dieses Bild. Und das Schöne ist, jetzt haben wir es nur hier. Ab dem nächsten Mal dürfen wir das hier auch auf einer Staffelei haben, und dann kann man sich das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich finde das Bild sehr schön und sehr treffend, was er hier gemalt hat, weil es genau das aufgreift, worum es in der Bergpredigt geht, was wir sehen werden, was die Bergpredigt uns sagen möchte. Wir sehen auf der einen Seite die Erde und auf der anderen Seite den Himmel, die sich berühren, und in der Mitte diesen Schmetterling, der zum Teil zwar noch auf dieser Erde ist, aber zum anderen doch mit seinen Flügeln schon den Himmel berührt. Und wir werden sehen, dass in der Bergpredigt genau das Thema ist, wo Jesus uns aufzeigt, wo Jesus derjenige ist, wo sich Himmel und Erde berühren. Wo wir auf der Erde sind, trotzdem mit unserem Leid, mit unseren Sorgen, mit unserem Gestresstsein, aber trotzdem wir schon etwas von diesem Himmel erfahren dürfen, erspüren dürfen. Und wie die Flügel von diesem Schmetterling hebt uns Gott ein Stück in seine Wirklichkeit hinein. Er zeigt uns, wie ein Leben aussieht in seinem Welt, in seiner Welt, in seinem Reich. Und wir wollen heute starten mit der Bergpredigt. Und bevor wir in diese ersten Verse der Seligpreisung hineingehen, will ich einen kurzen Überblick, einen kurzen Einstieg geben, was uns erwartet in der Bergpredigt. In Matthäus 5, die Kapitel 5 bis 7, finden wir die Bergpredigt, und in den ersten zwei Versen heißt es: Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Jesus steigt ja auf einen Berg und beginnt zu Menschen zu sprechen. Und ich glaube, das hat zum einen ganz praktische Gründe, dass er besser gesehen wird und dass er auch besser gehört wird. Er hatte nicht so ein schönes Mikrofon, wie ich es jetzt hier habe. Ich glaube aber, dass das auch noch einen tieferen Sinn hat, dass er hier auf einem Berg steigt. Denn wenn wir die Bibel lesen, durch das Alte Testament vor allem, dann sehen wir immer wieder, wie besonders die Boten von Gott, wenn Menschen von Gott eine Botschaft überbringen wollten, das meistens mit einem Berg zu tun hat. Jesus reiht sich hier ein in eine Reihe von Propheten und Lehrer, die vor ihm waren, die Gott berufen hat, die er auserwählt hat, dass sie seine Botschaft den Menschen weitergeben. Ganz besonders muss ich da an Mose denken, der auf dem Berg Sinai von Gott die Gebote bekommt und er das dann dem Volk weitergibt. Wir sehen, Berge haben immer in der Bibel immer etwas mit der Nähe Gottes zu tun, mit der Gegenwart Gottes. Hier spricht nicht nur ein Lehrer über ein moralisches Verhalten, was wir jetzt an den Tag legen sollen, sondern hier spricht ein Bote Gottes, und in Jesus spricht hier Gott selbst zu uns. Zu wem spricht Jesus hier? Wir lesen hier von einer Menschenmenge, wir lesen hier von den Jüngern. Und diese Menschenmenge, die dort war, bestand aus Leuten, die von Jesus gehört haben, die fasziniert waren davon. Sie haben gehört, wie er Wunder getan hat, wie er kranke Menschen auf einen Schlag geheilt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil dahin gekommen ist, weil sie einfach fasziniert waren. Oder weil sie Fragen hatten, stimmt das wirklich? Und vielleicht bist du hier und dir geht es auch so, dass du vielleicht etwas von Jesus gehört hast, auch vielleicht von den Geschichten, wo über Wunder berichtet sind, und du stellst dir die Frage, was hat das mit diesem Jesus auf sich? Da waren aber auch ganz viele Menschen, die eine große Sehnsucht hatten. Wir müssen wissen, dass Israel zur Zeit Jesu unter der Unterdrückung der Römer stand, wo sie waren nicht frei. Und diese Menschen in Israel, sie sehnten sich nach Freiheit, sie sehnten sich nach Geborgenheit, nach Sicherheit und sie sehnten sich auch nach Orientierung. Und wenn ich diese Begriffe so höre und in unsere Welt, in unsere Zeit schaue, dann merke ich, dass diese Botschaft für uns heute immer noch so brandaktuell ist, wo wir doch auch nach Sicherheit, nach Geborgenheit und vor allem nach Orientierung suchen in so unsicheren Zeiten. Neben dieser Menschenmenge gibt es noch eine andere Gruppe, die Jünger. Menschen, die Jesus berufen hat, die sich bereits für ihn entschieden haben, die gesagt haben, ich glaube an dich, dass du Gottes Sohn bist, ich will dir mein Leben anvertrauen. Und auch für sie ist diese Bergpredigt. Auch für uns Christen ist die Bergpredigt wichtig, dass wir verstehen, was bedeutet es, als Christ zu leben? Was bedeutet das für unser Leben? Und hier sind wir schon beim Inhalt. Um was geht es in der Bergpredigt? In der Bergpredigt lernen wir, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, das Himmelreich ist nah. Diese neue Welt, Gottes Welt ist nah. Es geht hier um diese große Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Es geht um Gottes Plan, dass er uns rettet aus dieser Welt voll Chaos und Orientierungslosigkeit und er möchte uns eine Welt zeigen voll Sicherheit und Geborgenheit, voll Frieden und von Liebe. Und um das deutlich zu machen, hat Jesus seine Predigt, die Bergpredigt, in drei Teile unterteilt. Im ersten, mit dem wir heute starten werden, beginnt er mit einer Einladung. Für wen ist dieses neue Reich? Für wen gilt diese Botschaft, diese Liebesbotschaft von Jesus? Im Hauptteil werden wir sehen, wie er dann ganz konkret wird. Wie er aufzeigt, dass es hier nicht nur um ein Befolgen von irgendwelchen Gesetzen geht, sondern im Glauben geht es um eine Transformation der Herzen. Es geht um Veränderung. Ein bisschen auch wieder das Bild vom Schmetterling, was das so schön aufgreift. Es geht darum, sich von Gott neu ausrichten zu lassen. Und zum Schluss werden wir sehen, wie Gott uns alle, wie Jesus uns alle und die Menschen damals vor die Entscheidung stellt, für ihn oder gegen ihn. Jetzt haben wir mal einen kurzen Überblick bekommen über das, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Und wir wollen jetzt starten mit der Frage, für wen gilt denn diese Botschaft eigentlich? Und uns begegnet, Petra hat es schon richtig gesagt, die Seligpreisung. Uns begegnen neuen Aussagen darüber, wer zu Gottes Familie gehört. Und wir wollen uns die ersten drei davon heute mal näher anschauen. Dort heißt es in Matthäus 5, Vers 3 bis 5, er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind von Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Diese ersten drei Verse werfen doch einige Fragen auf. Sie irritieren. Glücklich sind die, die arm sind. Glücklich sind die Trauernden. Glücklich sind die Sanftmütigen. Jetzt nicht unbedingt die Personengruppen, wo wir sagen würden, dass sie glücklich sein können in dieser Welt. Und diese Irritation, die uns bereits in diesen ersten Versen begegnet, ist genau das, was den Hörern damals von Jesus und was uns, wenn wir diese Bibel lesen, uns immer wieder begegnet. Weil die Botschaft der Bibel eine ist, die unsere Logik, wie wir die Welt kennen, völlig auf den Kopf stellt, die uns hinterfragt und die uns herausfordert. Jesus wird nicht umsonst in der Bibel als der Eckstein genannt, wo sich die Leute dran stoßen werden. Jesus' Worte, Jesus selbst ist jemand, an dem man sich stoßt, wo man hängen bleibt. Jesus stellt die Ordnung der Welt hier auf den Kopf. Nicht aber, um Chaos zu stiften, sondern sein Wunsch und sein Ziel ist es, dass wir glücklich sind. Und hier sind wir bei einem ganz entscheidenden Wort, was die Seligpreisung angeht. In meiner Übersetzung, in der Neuen Genfer, wird es mit glücklich übersetzt. Wir finden es auch sonst mit selig. Und dieser ganze Abschnitt, diese ersten 12 Verse, bekommen diese Überschrift, die Seligpreisung. Ich fand diesen Begriff Seligpreisung für uns in unserer Zeit so ein bisschen fremd, ein bisschen schwierig zu verstehen. Denn was ist eigentlich damit gemeint? Bei Gott und seiner Botschaft geht es immer darum, dass wir Menschen glücklich werden. Und deswegen geht es darum, auch ganz zu Beginn von seiner Predigt. Gott geht es darum, dass wir Menschen Freude empfinden. Deswegen heißt das Evangelium, die Bibel, die Botschaft da drin, Evangelium wird übersetzt mit die gute Botschaft. Wir haben in der Bibel keine Botschaft, die uns verurteilt, die zurechtweist, die uns ein schlechtes Gewissen machen will. Wir haben eine Botschaft, die gut ist und die das einzige Ziel darin hat, dass wir glücklich werden oder dass wir selig werden. Was ist mit diesem Glück gemeint? Das griechische Wort hier, Makarioi, beschreibt eine tiefe Freude, einen Zustand einer Person. Es geht also um ein Glück, was man jetzt nicht vergleichen kann, wie wenn jemand mal was geschenkt bekommt und man sich kurz freut, sondern es ist eine ganz tiefe Freude, die unerschütterlich ist, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Selig oder glücklich zu sein, in dem Sinn meint das Wissen, dass da ein Gott ist, der mein Leben in seine Hand hält. Dass ich in ihm alles habe, was ich brauche. Dass ich nichts anderes brauche und dass ich mich in allem auf ihn verlassen kann. Etwas, was unerschütterlich ist. Etwas, was alles überdauert. Eine tiefe Geborgenheit und Sicherheit, weil wir wissen, da ist jemand hinter uns, der größer ist und der für uns sorgt. Etwa so, wir haben ja hier einige kleine Kinder und wenn man die beobachtet, wenn nachher das Café ist und alle rumlaufen und sie ohne ihre Eltern unterwegs sind, dann merkt man, wenn sie jemandem begegnen, der ihnen fremd ist, wie sie so ein bisschen zurückgehen. Sie sind unsicher, weil sie das nicht kennen. Wenn das gleiche Kind jetzt auf dem Arm von der Mama oder dem Papa ist, sieht die Welt ganz anders aus, sondern sie sind neugierig, sie gucken umher, sie fangen an, mit den Leuten zu shakern und das beschreibt es ziemlich gut, dieses Gefühl, dieses Glück, dieses Seligsein, was hier beschrieben wird. Wir sind sicher und nichts kann uns aus den Armen unseres Vaters und Gott reißen. Dieses Gefühl von Geborgenheit, von Friede und Glück, das ist hier gemeint. Für wen gilt jetzt dieses Glück? Und hier kommen wir wieder zurück zu dem, was uns irritiert. Die Armen, die Trauernden und die Sanftmütigen. Diejenigen, wo wir es eigentlich nicht erwarten würden. Doch gerade die Verse zeigen uns auf und wir werden es sehen, dass gerade da, wo wir es am wenigsten erwartet, wo eigentlich aus unserer Sicht wenig Hoffnung zu finden ist, Gott derjenige ist, der Hoffnung schenkt. Unverhofft kommt bei Gott eben oft. Ich liebe Fußball. Ich glaube, ich weiß, dass hier einige auch sind, die sehr gerne Fußball schauen. Und bei diesem unverhofft kommt oft, muss ich immer an ein ganz besonderes Spiel denken. Und ich bin gespannt, welcher Fußballexperte jetzt errät, welches ich meine. 2017 Champions League Achtelfinale. Weiß jemand, welches Spiel ich meine? Sonst ist es nicht schlimm. Es geht um das Spiel Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Für die, die jetzt nicht so fußballaffin sind, die Champions League, das ist so das größte und höchste Turnier. Die Mannschaft, die das gewinnt, das ist die beste Mannschaft der Welt. Und in diesem Achtelfinale, es gibt immer ein Hin- und ein Rückspiel, in dem Hinspiel hat Paris gegen Barcelona 4:0 gewonnen. Und jetzt steht dieses Rückspiel an und alle Experten sagen, keine Chance. Noch nie eine Mannschaft hat das in diesem Turnier geschafft aufzuholen. Und dann startet das Rückspiel, ich weiß noch genau, ich habe das mit Freunden angeschaut und Barcelona startet richtig gut. Sie führen mit 3:0 und dann kommt es und Paris schießt ein Tor und Barcelona braucht 3 weitere Tore und es sind nur noch 7 Minuten auf der Uhr. Und wenn man das Spiel gesehen hat, dann hat man gesehen, wie die ersten Fans aus dem Stadion gehen, weil sie nicht daran glauben, dass sie das noch drehen können. Aber es passiert das Unglaubliche und Barcelona schießt 3 Tore und gewinnt am Schluss 6:1 und dieses Spiel wird für immer in die Fußballgeschichte eingehen. Etwas, was keiner für möglich gehalten hat und doch ist es passiert. Und was im Fußball eine Sensation ist, ist etwas, was bei Gott allgegenwärtig ist. Und wir wollen jetzt uns diese einzelnen Personengruppen näher anschauen. Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. So ein Glück haben diejenigen, die arm sind vor Gott. Würde es nicht viel mehr Sinn machen, wenn es hier heißt, glücklich sind die, die viel haben? Was meint hier mit arm sein vor Gott? An dieser Stelle geht es nicht darum, um Geld oder um Besitz, sondern arm sein vor Gott meint hier etwas anderes. In diesem Vers, in diesem ersten Vers, trifft Gott bereits den Kern von dem, was es braucht, um Teil von Gottes Familie zu werden. Arm sein vor Gott bedeutet, dass wir erkennen, dass wir ohne Gott nichts sind, dass wir ohne Gott nichts haben, dass wir Gott nichts bieten können, sondern ganz im Gegenteil, wir komplett angewiesen sind auf Gott. Wir können aus eigener Kraft nichts dafür tun, um bei Gott Anerkennung zu finden, Erlösung zu finden. Ich kann mir Gottes Gnade nicht verdienen. Egal, was für ein gutes und moralisch perfektes Leben ich führe, egal, wie sehr ich mich um Bedürftige kümmere, egal, wie fromm ich bin und egal, wie oft ich in Gottesdienst gehe, ich kann mir Gottes Liebe und seine Erlösung nicht verdienen. Und das ist eine Erkenntnis, die irritiert. Weil eigentlich heißt es bei uns im Leben, ohne Schweiß kein Preis. Und wo immer es irgendwo heißt, dass etwas umsonst ist, ich habe gestern erst wieder die Handywerbung gesehen, die mir Smartphones für 0 Euro anbietet. Wo wir aber alle wissen, dass da doch noch etwas dahinter steckt. Wir sind immer auf der Suche nach dem Haken, wenn es irgendwo heißt, es gibt etwas umsonst. Umsonst ist nichts in diesem Leben. Aber wenn ich glaube, wenn ich das auf den Glauben übertrage und glaube, nur durch Verdienst errettet zu werden, da beginne ich mich ständig zu hinterfragen, mache ich denn auch genug? Tue ich auch genug? Lese ich auch genug in der Bibel? Und es entsteht ein unfassbarer Druck darauf. Dagegen ist die Botschaft von Gott, dass es nicht um Leistung geht, sondern bei Gott geht es nur um dich. Und wenn wir diese Botschaft wirklich annehmen, und verstehen und loslassen, den Haken zu suchen, sondern das anzunehmen, dann werden wir merken, wie befreiend diese Botschaft ist, weil wir nichts tun müssen, um zu Gott zu kommen. Und diese Einsicht, dass wir aus eigener Kraft es nicht schaffen, Gott etwas zu bieten, ist neben dem auch gleichzeitig eine, die uns in das richtige Verhältnis zu Gott stellt. Wir haben nichts ohne Gott. Eine sehr bewegende Geschichte aus dem Alten Testament. Ein Mann namens Hiob, der hat einmal gesagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin zurückkehren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir bringen nichts in dieses Leben mit hinein, wir werden auch nichts wieder mit hinausnehmen. Wir sind komplett auf Gottes Güte angewiesen. Und erst wenn wir das erkennen, dass wir nichts haben, was von Wert ist, dass wir arm sind von Gott, dann sind wir bereit zu empfangen. Nur wenn wir eingestehen, dass wir krank sind, dann sind wir bereit, zum Arzt zu gehen, mit ihm darüber zu sprechen und Medizin zu erfangen, um gesund zu werden. Wenn wir verneinen, krank zu sein, dann kann uns auch nicht geholfen werden. Und wer sagt, ich habe ein gutes Leben, mir geht es gut, mir fehlt es an nichts, der wird niemals auf die Idee kommen, auf die Suche zu gehen nach einem Gott. Markus 2, Vers 17 sagt Jesus selbst, nicht die Gesunden brauchten einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich glaube, wir müssen lernen zu empfangen. Wir müssen erkennen, dass wir empfangen müssen, weil wir selbst arm sind. Denn erst wenn wir erkennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, Erfüllung oder Frieden in unser Leben, wahren Frieden in unser Leben zu bekommen, fangen wir an, uns auszustrecken nach dem Gott. Wir fangen an, nach Gott zu suchen, nach ihm zu rufen und erst dann begegnet uns Gott und erst dann kann er uns beschenken mit seiner Liebe. Nicht, weil wir irgendwas leisten, sondern einfach, weil er uns liebt. Das ist die gute Botschaft der Bibel. Aber sie ist auch gleichzeitig eine, die ziemlich doll an unserem Stolz und an unserem Ego kratzt, weil es aufdeckt, dass wir es doch nicht hinbekommen, so sehr wir es doch wünschen. Und das kostet etwas, hier loszulassen, aber gleichzeitig befreit es auch so sehr, weil wir frei sind, Hilfe zu empfangen und bereits hier ein Stück vom Himmel, hier auf der Erde zu erleben. Erleben, wie Gott unseren Mangel füllt. Timothy Keller, ein Prediger aus den USA, hat einen schönen Satz formuliert, den ich immer wieder gerne hervorhole. Er sagt, in Christus erkennen wir, dass wir sündiger und fehlerhafter sind, als wir es je zu glauben vermochten. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass wir nichts wert sind, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen, dass wir sündig sind. Und gleichzeitig sehen wir in Christus, in seiner Botschaft, in dem, was er uns sagt, dass wir in ihm angenommener sind, als wir es je zu hoffen wagten. Die Bibel zeigt uns ganz schonungslos auf, wo wir versagen. Und auf der anderen Seite, wenn wir das sehen, ist dieses Geschenk, was wir in der Bibel haben, so viel größer. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir vor Gott treten und sagen, ich bin arm vor dir. Ich habe nichts, was ich dir bieten kann. Ich brauche dich. Dann kann Gott uns alles geben. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Glücklich zu preisen sind die, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wieder so ein Statement, wo wir sagen, eigentlich müsste es doch heißen, glücklich sind die, die was Schönes erlebt haben, die sich freuen können. Freuen können sich die, die trauern. Und wenn wir wieder dieses Wort hier näher anschauen, das Trauern, was hiermit gemeint ist, dann sehen wir, dass es hier um ein ganz existenzielles Trauern geht, was wir oft im Zusammenhang mit Tod, mit Verlust, aber auch im Zusammenhang mit der Sünde wiederfinden. Und ich glaube, wir können hier zwei Dinge für uns ableiten. Das eine ist diese Zusage von Trost, wenn wir durch dunkle Täler gehen. Dass wir in Gott jemanden haben, der an unserer Seite ist und der immer an unserer Seite bleibt. Der uns an die Hand nimmt, der uns heraushilft, jemand, dem wir alles anvertrauen dürfen. Der nicht zulässt, dass wir im Leid zugrunde gehen werden, sondern der uns zuspricht, dass wir im Heiligen Geist, in seiner Gegenwart, dass wir diese Welt, was das Leid, was wir in dieser Welt erleben, durchstehen werden und immer wieder zu großer Freude finden werden. Auf der anderen Seite geht es aber auch bei dieser Trauer um den, in dem Sinn, dass wir erkennen, dass diese Welt, dass wir ohne Gott verloren sind. Die Trauer darüber, dass wir es aus eigener Kraft nicht selber schaffen, Frieden zu finden. Wir sehen, wenn wir Jesus Geschichte, wie er auf der Erde, was er getan hat und erlebt hat, dann kommt es zu einem Punkt, wo er anfängt zu weinen über Jerusalem, er fängt an zu weinen über diese Trennung zwischen Menschen und Gott. Darum geht es hier. Und gleichzeitig geht es um den Trost und die Freude, die uns erwartet, wenn wir im Himmel bei Gott sind. Und wir merken hier wieder, wie das Reich Gottes, Gottes Welt, die Maßstäbe umkehrt. Das Leid und das Trauer, es sind nicht das Ende, sondern ist der Anfang eines Weges, den Gott mit seiner Gegenwart und seiner Hoffnung füllen will. Und diese Seligpreisung, die wir hier lesen, ruft allen Leidenden zu, du bist nicht vergessen, du wirst getröstet werden. Und sie ruft uns aber gleichzeitig auch zur Ehrlichkeit, dass wir diese Trauer nicht verdrängen sollen, Schuld nicht überspielen, sondern sie bekennen sollen und dann Gottes Trost zu erleben. Und gleichzeitig weist es uns hin auf die Zukunft. Der endgültige Trost wird kommen in Gottes neuer Welt, wo es kein Leid mehr gibt. Was für eine wunderbare Botschaft das ist. Kommen wir zum letzten Vers. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Hier begegnet uns mit Sanftmut wieder ein Wort, wo es sich, glaube ich, lohnt, dass wir nochmal ein bisschen näher hinschauen. Sanftmütig zu sein bedeutet freundlich oder milde zu sein, gerade in diesen Momenten, wo uns nicht so begegnet wird, wo wir vielleicht verletzt werden, wo uns Unrecht passiert. Es geht hier darum, nicht rachsüchtig zu sein oder unserem Nächsten nichts Böses zu wünschen. Wie ist das möglich in einer Welt, die so ungerecht ist, wo so viel Ungerechtigkeit passiert? Jesus sagt, es ist möglich, weil wir wissen dürfen, dass da jemand hinter uns steht, der größer ist und stärker und dass wir in Gott jemand haben, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und in Jesus haben wir jemanden, der das vorgelebt hat, wie das aussehen soll. Und er sagt über sich selbst in Matthäus 11, Vers 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist das Vorbild darin, was es bedeutet, sanftmütig zu sein. Wenn wir Jesus' Geschichte lesen, dann sehen wir, dass er niemanden abweist, dass jeder zu ihm kommen kann, dass er nicht unbarmherzig ist, sondern er allen Menschen, egal welchen Stand oder was sie getan haben, mit Liebe und Demut begegnet. Sanftmut ist keine Schwäche und es bedeutet auch nicht, dass man sich unterwirft und alles mit sich machen lässt, sondern es bedeutet zu lernen, sich von Gott führen zu lassen, Gott die Führung zu überlassen, nicht selbst aus dem eigenen Impuls zu handeln, sondern gar zu fragen, was wünschst du dir, wie soll ich weiter vorgehen? Und es ist etwas, was uns später in der Bergpredigt noch häufiger begegnet, wenn es darum geht, wie wir unseren Nächsten lieben sollen. Und auch hier stellt Jesus wieder alles, was wir hier auf dieser Welt erleben, auf den Kopf. Nicht die, die die Ellbogen ausfahren, werden Macht erlangen, sondern die, die sanftmütig sind, werden die Erde als Besitz erhalten. Jesus greift hier auf einen Psalm zurück, auf Psalm 37, Vers 11, wo es heißt, aber die Sanftmütigen werden das Land erben und ihre Freude haben am großen Frieden. Für die Juden damals, wofür der Vers hier geschrieben worden ist, ging es um den Bund zwischen Israel und Gott. Und Gott verheißt ihnen dieses neue Land Kanaan, wenn sie ihm vertrauen, sich von ihm leiten lassen. Und wir sehen in Mose jemanden, über den gesagt wird, dass er der Sanftmütigste ist, den es je gegeben hat. Und wenn wir Mose sehen, dann war er einer der größten Leiter, der nach vorne gegangen ist. Aber trotzdem wird über ihn gesagt, er ist der Sanftmütigste. Was für die Juden damals, wo es nur um das Land Kanaan ging, erweitert Jesus jetzt dieses Versprechen an uns. Und er sagt, wer sich Gott anvertraut, der wird Teil des Reiches Gottes. Der wird Anteil haben an dieser neuen Schöpfung, an diesem neuen Leben. Nicht die Mächtigen oder Lauten werden das letzte Wort haben, sondern die, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Kommen wir zum Schluss. Die ersten drei Seligpreisungen, sie zeigen uns ganz deutlich auf, was es bedeutet, wenn der Himmel die Erde berührt. Dann werden die Dinge, wo eigentlich wenig Hoffnung ist, aus unserer Sicht, umgewandelt und auf den Kopf gestellt. So dass die Armen plötzlich reich sind, die Traurigen fröhlich, die Sanftmütigen die sind, die sich am Ende durchsetzen werden. Und in all diesen drei Dingen geht es darum, loszulassen. Gott die Führung zu übergeben. Es geht darum, Gott zu vertrauen und festzustellen, dass wir seine Hilfe benötigen. Zu erkennen, dass Gott ein Gott ist, der uns reich machen kann, der uns alles gibt, was wir brauchen. Dass Gott ein Gott ist, der uns wahren Trost spenden kann, wenn wir einmal bei ihm im Himmel sind. Und dass er derjenige ist, der für Gerechtigkeit sorgen wird, wenn wir ihm vertrauen. Und in Jesus haben wir jemanden, der genau diese drei Dinge ganz besonders uns vorgelebt hat. Jesus war arm vor Gott. Er ist in diese Welt gekommen, er hat sich gedemütigt, er ist Mensch geworden, als kleines Baby im Stall Bethlehem. Er hat darauf verzichtet, Gott zu sein, weil er uns liebt. Und so demütigte er sich selbst, er wurde Mensch. Und er trauerte darüber, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir nicht Anteil haben an diesem Frieden und dieser Liebe Gottes. Und gleichzeitig war Jesus sanftmütig. Selbst als ihm die Nägel durch die Hand geschlagen wurden am Kreuz, tat er nichts, um dagegen zu kämpfen, weil er wusste, das ist Gottes Plan. Und er starb, damit wir Anteil haben am Himmel. Und somit ist das Kreuz der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Diese Botschaft der Seligpreisung, der ersten drei Seligpreisungen, ist eine, die uns einlädt, Gott anzunehmen, weil er uns frei machen will. Das können wir tun im Gebet, indem wir bekennen, dass wir ihn brauchen. Diese Botschaft ist aber auch für uns Christen eine, die uns immer wieder daran erinnert, wo wir selbst versuchen, etwas aus eigener Kraft zu schaffen, dass es uns daran erinnert, dass wir arm sind von Gott, dass wir selbst ohne Gott nicht sind, dass wir ihm vertrauen sollen, dass wir uns freuen dürfen, auch wenn uns Leid begegnet, dass wir anderen Menschen mit dieser Liebe, wie Jesus sie uns begegnet ist, auch begegnen dürfen, selbst wenn sie uns Unrecht antun, weil wir wissen, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das Schöne ist bei Gott, dass wir da jemanden haben, der uns vergibt, wenn wir es nicht schaffen. Und der uns die Kraft gibt, in Momenten, wo es schwierig ist und wo wir herausgefordert sind, so zu handeln, wie er es sich vorgestellt hat, durch den Heiligen Geist. Amen.